Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. In Ägypten wird der Muslimbruder Mohamed Mursi neuer Präsident. Der Jubel in Kairo ist groß, dazu Informationen aus der Hauptstadt. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich möchte Banken, Staaten und Privaten Beine machen. Reformen seien dringend. Später dann 60 Jahre Schlagzeilen mit K.O.-Potenzial, die Deutsche Bildzeitung.
Ach naja, nicht schief halten, damit kein Blut rausläuft.
Da läuft Blut raus. Stimmen vom und über den Boulevard in Berlin. Und großer Umzug von Bern nach St. Gallen. Die Mitarbeiter des Bundesverwaltungsgerichts machen sich mal besser gefasst.
Und man hört auch nicht so viel Gutes über die Ostschweizer. Das ist ein bisschen engstirnig gesagt, oder? Aber ich glaube, die gewöhnen sich aneinander.
Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Der Muslimbruder Mohamed Mursi wird erster frei gewählter Präsident Ägyptens. Das gab die staatliche Wahlkommission kurz vor 17 Uhr in Kairo bekannt. Hans-Michael Ehl von der ARD.
Mit knapp 52% der Stimmen hat sich der Muslimbruder Mohamed Mursi bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Ägypten gegen seinen Konkurrenten, den ehemaligen Mubarak-Vertrauten Ahmed Shafik, durchgesetzt. Viele tausend Demonstranten auf dem zentralen Tahrirplatz in Kairo brachen bei der Verkündung des Ergebnisses in Jubel aus. Vor allem Anhänger der Muslimbruderschaft und Demokratieaktivisten hatten in den vergangenen Tagen gegen einen möglichen Präsidenten Ahmed Shafik demonstriert. Sie halten ihn für einen Profiteur des alten Regimes von Langzeitmachthaber Hosni Mubarak, der im Februar 2011 nach 18-tägigen Protesten zurücktrat. Mursi wird allerdings nur mit eingeschränkter Machtbefugnis regieren. Der oberste Militärrat, der das Land de facto regiert, hatte durch Verfassungszusätze die Aufgaben des neuen Präsidenten beschnitten und die eigene Verantwortung für die politische Zukunft des Landes abgesichert.
Was das Wahlresultat im Einzelnen bedeutet, darüber reden wir gleich. Doch zuerst hat jetzt Konrad Muschk weitere Nachrichten des Tages.
Die Türkei hat als Mitglied der NATO für übermorgen Dienstag eine Sondersitzung beantragt. An dieser sollen die Mitgliedstaaten den Abschuss eines türkischen Kampfflugzeugs durch Syrien behandeln und über eine Reaktion beraten. Die abgeschossene türkische Militärmaschine hat sich nach Angaben von Ministerpräsident Erdogan in internationalem Luftraum befunden. Laut türkischen Medien haben Suchteams das Wrack des Flugzeugs in über 1000 Metern Tiefe in syrischen Gewässern geortet. Von den beiden Besatzungsmitgliedern fehlt immer noch jede Spur. Die türkische Luftwaffe hat erneut Stellungen kurdischer Rebellen im Nordirak bombardiert. Dies teilte das türkische Militär auf seiner Internetseite mit. Bei der zweiten solchen Aktion innerhalb einer Woche wurden nach türkischer Darstellung Unterstände und Höhlen der Rebellen angegriffen. Die Luftschläge seien eine Antwort auf die Tötung von 8 türkischen Soldaten am letzten Dienstag, hieß es. Kurdische Rebellen nutzten den Norden des Irak regelmäßig als Ausgangspunkt für Anschläge auf türkische Ziele. Sie kämpfen für die Unabhängigkeit des von Kurden dominierten Südostens der Türkei. Der griechische Ministerpräsident Antonis Samaras wird seine Amtsgeschäfte voraussichtlich eine Woche lang unterbrechen müssen. Er musste sich einer Netzhautoperation unterziehen. Griechenland wird deshalb beim EU-Gipfel nächste Woche durch den neuen Außenminister Avramopoulos vertreten. Auch Wirtschaftsminister Rapanos kann die Amtsgeschäfte zurzeit nicht führen. Der 65-jährige designierte Finanzminister bleibt zur ärztlichen Beobachtung im Spital. Der künftige Leiter des Schlüsselministeriums war am Freitag kurz vor der Vereidigung zusammengebrochen. Für die Ökonomen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich BITS ist die gegenwärtige Krise noch lange nicht vorbei. Die BITS-Experten mahnen, die Politik arbeite zu langsam und die notwendigen Reformen kämen nicht voran. Die Regierungen müssten die Banken dazu bewegen, weniger Risiken einzugehen. Zudem müssten die Aufsichtsbehörden weltweit die bereits verschärften Eigenkapitalregeln durchsetzen, heißt es im Jahresbericht der BITS, der am Hauptsitz in Basel vorgestellt wurde. Fernando Alonso hat den Formel 1 Grand Prix von Europa im spanischen Valencia gewonnen. Dies ist eines der Themen in der Sportzusammenfassung mit Juliette Schild.
Fernando Alonso ist der erste Fahrer, der in der laufenden Formel 1 Saison 2 Rennen gewinnen konnte. Der Spanier ist nun auch Leader im WM-Klassement. Alonso im Ferrari gewann heute vor dem Finnen Kimi Räikkönen im Lotus. Dritter wurde Michael Schumacher im Mercedes-Auto. Für den deutschen Michael Schumacher war es der erste Podestplatz seit seinem Comeback 2006. Sergio Perez im Sauber-Auto wurde Neunter und holte 2 WM-Punkte. Kamui Kobayashi schied aus. Im Orientierungslauf hat Simon Nikli ihr 52. Weltcuprennen gewonnen. Sie siegte heute in St. Gallen im Sprint. Bei den Männern reichte es nicht ganz zu einem Schweizer Sieg. Matthias Kiburz wurde Zweiter, Matthias Merz Dritter. Den Sprintsieg holte sich Jerker Lisell aus Schweden. Und im Rad ist Martin Kohler Straßenschweizer Meister 2012. Kohler gewann heute in Cham vor Michael Albasini und vor Fabian Cancellara.
Das Wetter. In der Nacht und am Montagmorgen ist es im Norden bewölkt und nass. Am Nachmittag gibt es im Westen und im Flachland auch etwas Sonne bei 22 Grad. Im Süden ist es oft sonnig bei 30 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Banken, Regierungen und Unternehmen müssen handeln, sagt der Chefökonom der Bank für internationalen Zahlungsausgleich.
Each sector's burdens and efforts to adjust are worsening the position of the other two, creating a variety of vicious cycles.
Nur das kann den Teufelskreis durchbrechen. Dann, kaum einer mag sie offiziell und doch verkauft sie sich blendend, die Deutsche Bild-Zeitung. Ostmigration im Kleinen, ein Gericht wird versetzt von Bern nach St. Gallen. Und in Mexiko drängt der PRI zurück an die Macht, die alte Staatspartei, und was dem Land droht, wenn sie die Wahl gewinnt, Antworten im International nach diesem Echo der Zeit um 18.30 Uhr. Zuerst aber nach Ägypten. Dort wurde das Ergebnis der Präsidentenstichwahl immer wieder herausgezögert. Jetzt ist also klar, dass der Islamist, der Muslimbruder, Mohamed Mursi neuer Präsident wird. Er hat mehr Stimmen als Ahmed Shafik, der ein Mann Mubaraks war und einer des Militärrats ist. Seit Tagen haben beide Seiten Anhänger mobilisiert und sich selbst zum Sieger erklärt. Ich sprach kurz vor der Sendung mit Karim El-Gohari. Er arbeitet als freier Journalist in Kairo. Ich fragte ihn, was bedeutet das Resultat, dass es so knapp ist?
Naja, es bedeutet sicherlich, dass die ägyptische Gesellschaft polarisiert ist, weil es ist praktisch genau in der Hälfte fast. Die einen, die haben Vertreter des alten Regimes gewählt, die anderen den Muslimbruder. Aber ich glaube, um diese Wahl wirklich zu verstehen, muss man verstehen, dass es für viele Leute nicht so sehr eine Wahl für etwas, sondern eben eher gegen etwas war. Diejenigen, die den Muslimbruder Mohamed Mursi gewählt haben, der jetzt gewonnen hat, die haben vor allem gegen das alte Regime abgestimmt. Die wollten eben nicht, dass ein Mann des alten Regimes, der letzte Premier Mubarak, dass dieses alte Regime über die Hintertür wieder in die Politik zurückkommt nach Ägypten. Diese Menschen haben mit einem knappen Abstand gewonnen. Die anderen, die auch oft nur nicht für das alte Regime gewählt haben, sondern aus Angst davor, dass die Islamisten eben an die Macht kommen hier in Ägypten, die haben in diesem Fall den Kürzeren gezogen.
Sie haben Ihr Büro mitten in der Stadt. Man hört es im Hintergrund. Sie mussten das Fenster schließen. Wie sind die Reaktionen dort in Kairo?
Ja, jetzt sind erstmal die Anhänger der Muslimbruder und die Anhänger Mohamed Mursis oder auch die Gegner Ahmed Shafiks auf der Straße. Wirklich große Feierlichkeiten, alle Zufahrtsstraßen zum Tahrirplatz stehen und die Menge schwillt mit jeder Minute mehr an. Und also im Moment ist alles in großer Feierstimmung. Natürlich die Ahmed Shafik-Anhänger haben sich erst einmal ins Stille zurückgezogen. Die sind wirklich, glaube ich, jetzt erstmal in der Schockstarre.
Und wie präsent sind Polizei und Militär?
Hier in der Innenstadt praktisch nicht präsent, aber sämtliche Zufahrtsstraßen nach Kairo hin zum Beispiel, dort haben sich Panzer der Militärs aufgebaut und es gab schon seit heute Morgen Gerüchte, dass das Militär möglicherweise eine Ausgangssperre verhängen könnte. Das ist jetzt die Frage, wie friedlich eben diese Feierlichkeiten verlaufen, was die Ahmed Shafik-Anhänger vielleicht noch im Laufe des Abends machen werden. Aber im Moment verläuft hier alles sehr, sehr friedlich, eher eine Volksfeststimmung.
Die Shafik-Anhänger hätten sich zurückgezogen, haben Sie gesagt. Werden Sie dieses Resultat akzeptieren?
Ich glaube, dass sie wahrscheinlich dieses Resultat akzeptieren muss. Ich glaube, da muss man wissen, dass wir haben im Grunde genommen hier zwei Arten von Ägyptern. Wir haben die einen, die immer in den letzten seit dem Sturz Mubaraks aktiv auf dem Tahrirplatz waren, diejenigen, die eben bereit sind, wirklich auch auf die Straße zu gehen. Viele von denen haben jetzt Mohamed Mursi gewählt, nicht vielleicht, weil sie von ihm überzeugt sind, sondern weil sie gefürchtet haben, dass Ahmed Shafiq sozusagen ein Ende ihrer Revolution ist. Die andere Hälfte, die sozusagen gehofft hat, dass mit Ahmed Shafiq wieder Ruhe und Ordnung einkehrt und dass sie vor allem verhindern wollen, dass die Muslimbrüder an die Macht kommen, das ist eher so, was wir in Ägypten nennen, die stille Mehrheit, die sogenannte Kanaba-Fraktion, die Sofa-Fraktion, die eher nicht bereit ist, für sowas auf die Straße zu gehen.
Der Militärrat hat ja die Macht an sich gerissen, jetzt hat doch nicht sein Kandidat gewonnen. Wie kommt das zustande? Wie ist das zu werten?
Also ich glaube, das Militär hat sich einfach abgesichert, egal wer der nächste Präsident ist. Sie haben ja gleich direkt, also die Wahllokale waren vielleicht ein, zwei Stunden geschlossen. Da hat der Militärrat seine Übergangsverfassung verkündet und in dieser Übergangsverfassung hat er diesem jetzt gerade eben neu gewählten Präsidenten eigentlich schon sehr viele seiner Kompetenzen wieder weggenommen und hat sich selbst auch als unantastbar dargestellt. Und das ist, glaube ich, jetzt einer der großen Konflikte, die uns bevorstehen. Dieser neue Präsident und der Militärrat. Wer hat da welche Kompetenzen? Das wird einer der wichtigen und entscheidenden Streits. Also ich glaube nicht, dass Ägypten jetzt mit dieser Wahl eines Präsidenten zur Ruhe kommen wird, sondern der nächste Streit ist praktisch zwischen Militärrat und den Muslimbrüdern jetzt schon vorgezeichnet. Zumal Mohamed Mursi ja, wenn er jetzt eigentlich nominell sozusagen das höchste Amt im Staate hat, ist er ja eigentlich der Chef der Exekutive, aber de facto muss er sich den Schlüssel für eine Zusammenarbeit mit den staatlichen Institutionen, vor allem mit dem Militär und dem Innenministerium, eigentlich beim Militär abholen. Das Militär wird natürlich versuchen, ihm Bedingungen zu diktieren.
Karim El-Gohari, er ist Journalist in Kairo. Und wir bleiben in der Region. Korrespondentin Irene Meyer war bisher unsere Frau dort an dieser Stelle. Und sie hat uns in den letzten Jahren den Nahen Osten näher gebracht. Jetzt, wo ihre Zeit abläuft, berichtet sie nochmals über besonders eindrückliche Begegnungen. Und die hatte sie mit Männern und Frauen. Auch ihnen wollte sie Gehör verschaffen. Dabei kursieren gerade über die arabischen Frauen und ihre Situation auch viele Vorurteile und Klischees. Es gibt wohl viele unterdrückte und diskriminierte Frauen, aber es gibt auch Araberinnen, die es mit europäischen und amerikanischen Feministinnen aufnehmen können. Eine von ihnen hat Irene Meyer in Beirut besucht, Anissa Najjar, 96 Jahre alt, Frauenrechtlerin der ersten Stunde.
Beim Betreten des hellen großen Wohnzimmers übersieht man sie fast, die zierliche, aufrechte Gestalt im Sessel. Aufstehen kann sie nicht, die Hüfte ist gebrochen nach einem Sturz im Badezimmer. Aber das ist nicht weiter der Rede wert. Anissa Najjar scheint ihr eigener Mikrokosmos nicht so wichtig zu sein. Aber sie ist auf eine ganz ruhige Art selbstbewusst. Es ist schön, neben ihr zu sitzen und ihr einfach zuzuhören. 96 Jahre hat sie bisher gelebt. Sie ist Zeugin eines Jahrhunderts, die das Glück hatte, als kleines Mädchen von ihrer Mutter in jeder Hinsicht gestärkt und gefördert zu werden, unter schwierigsten Bedingungen.
I think we owe it to our mother. She was ambitious and young. And she lost her husband at the age of 27.
Meine Mutter war 27, als sie Witwe wurde. Ihr Mann, mein Vater, musste gegen seinen Willen in der osmanischen Armee dienen und starb als Soldat. Drei Kinder hatte meine Mutter zu versorgen. Sie war stark, sie war ehrgeizig, sie war voller Kraft, die sie auf uns übertrug, erinnert sich die Tochter. Eine Mutter, die selber eine Feministin der ersten Stunde war. Nach dem Ersten Weltkrieg fiel das Osmanische Reich auseinander und Frankreich übernahm das Mandat über das syrisch-libanesische Gebiet.
At that time, the women's movement started. Under the Turks, you were not allowed to have a social.
Die Türken hätten den Frauen nicht erlaubt, sich zu organisieren, sagt Anissa. Auch unter den Franzosen sei es nicht leicht gewesen, aber die Frauen hätten entschlossen den Kampf für ihre Rechte begonnen. Alles sei damals religiös geprägt gewesen, auch das Schulsystem. Und die Maroniten, die Christen, hätten alle Privilegien gehabt.
I was moved to the Ahliya College. You know the Ahliya College in Wadi Abu Jameel. I mean, that's the best school at that time.
Sehr bewusst schickte mich meine Mutter auf das wohl einzige nicht-religiöse Gymnasium in Beirut, erzählt Anissa. 7 Jahre lang sei sie dort gewesen und keiner habe sie, die Drusin, jemals nach ihrer Konfession gefragt. Und sie erzählt, wie sie diese Freiheit und Toleranz geprägt haben. Alles schien möglich. Sie ging auf die Universität, 8 Frauen waren es damals, studierte zu Beginn Medizin und schwenkte dann auf Sozialwissenschaften und Pädagogik um. Die städtische Jugend und die Frauen seien damals sehr politisch gewesen, sagt sie. Und wütend über die französischen Besatzer. Keine Frage, dass Anissa Najjar den Generalstreik von 1943 gegen die Franzosen mitorganisierte.
At 44, at 43 we served in the independence.
Die Libanesin Anissa Najjar steht für eine Generation arabischer Frauen, die heute fast vergessen ist und fast ein bisschen unwirklich erscheint in der heutigen Realität, wo Araberinnen gerade durch die islamistische Welle und die noch immer dominierende patriarchale Struktur an den Rand gedrängt und teilweise unterdrückt werden. Aber diese Anissas, Kämpferinnen der ersten Stunden, gab es überall in der Region, die damals noch weit weniger Grenzen kannte. Es gab sie in Palästina, in Ägypten, in Syrien und Libanon und ganz besonders im Irak. Anissa Najjar machte sich denn auch auf, mutig, wie sie sich heute selber attestiert, um im Irak als junge Lehrerin zu arbeiten, in Bagdad, in Mosul und in Kirkuk.
Iraqi women were only the educated, the newly educated. The rest were nothing.
Die Irakerinnen, die waren einzigartig. Die waren wirklich gebildet, erinnert sich Anissa. Dort habe sie ihr Potenzial ausschöpfen können. Zurück im Libanon habe sie begonnen, auch auf dem Land zu unterrichten. Die rechtlosen und unterprivilegierten und unterdrückten Frauen. Vieles hat sie auf die Beine gestellt in all den Jahren, die Situation der Frauen in den Dörfern verbessert und sich selber einen Namen gemacht in internationalen Frauenorganisationen, mit denen sie bis heute im Austausch steht. Auch privat hat sie den Traum einer Partnerschaft gelebt. Ihre einzige Tochter aber wurde als junge Frau während der israelischen Invasion in Beirut getötet. Im Gespräch entsteht hier ein kurzer Moment der Stille. Ein paar Fotos der Tochter liegen auf dem Tisch. Schmerzende Erinnerungen. Dann kehren wir in die Gegenwart zurück. Anissa beobachtet das Aufkommen der radikalen Islamisten in der Region mit großer Sorge.
They are dangerous because they want... They want you to go back to veiling and many women's.
Ja, die sind eine Gefahr, sagt Anissa. Die wollen uns unter den Schleier stecken und ins Haus verbannen. Dieser aus dem Golf exportierte Extremismus sei unerträglich. Aber gegen Fundamentalisten müsse man angehen, sie nicht einfach gewähren lassen und die Hände in den Schoß legen. Die aufgeklärte Zivilgesellschaft müsse aktiv und entschlossen den Extremisten entgegentreten. Die Stimme gehört einer 96-Jährigen, aber das kämpferische Leuchten in ihren Augen ist das einer immer noch sehr jungen Frau, die auch heute noch daran glaubt, dass ein einzelner Mensch den Unterschied machen kann, besonders wenn dieser Mensch eine Frau sei.
I mean, one woman can do so much, can change the world.
Eine Frau, so sagt die 96-jährige Libanesin Anissa Najjar, kann so viel tun. Sie kann die Welt verändern. Damit meint sie nicht nur die arabische, sondern die Welt.
Irene Meyer über Anissa Najjar in Beirut. Zuvor hatte sie bereits über Suad in Bagdad berichtet und nächste Woche gibt es eine weitere Begegnung zum Ende der Korrespondentenzeit von Irene Meyer. Europa bereitet sich vor auf Reformen. Ende Woche gibt es einen weiteren Gipfel zu dem Thema. Das ist ganz im Sinn der Ökonomen der BITS, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Sie drängen darauf, dass etwas geschieht und die europäischen Banken näher zusammenrücken. Die Krise sei auch nach 5 Jahren noch nicht vorbei, darum gilt es nun rasch zu handeln. Das heißt es im Jahresbericht der BITS. Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer hat sich den angesehen.
Mit der Bank für internationalen Zahlungsausgleich BITS mischt sich eine wichtige Stimme ein in die Diskussion, wie die andauernde Krise zu bewältigen sei. Stephen Cecchetti, der Chefökonom der BITS, fordert, dass alle Beteiligten endlich ihren Beitrag leisteten.
Looking at the economy as a whole, we see that three groups need to adjust.
Erstens müssen die Banken ihre Verluste genauer ausweisen und sich neues Eigenkapital beschaffen. Dann müssen zweitens die Regierung die Staatshaushalte sanieren. Und dann müssen drittens die Unternehmen und die Privatleute, wenn immer möglich, ihre Schulden abbauen. Die drei Bereiche seien so eng miteinander verknüpft, dass jeder einen Effort leisten müsse, sonst entstehe ein heikler Teufelskreis, sagt Stephen Cecchetti.
As things stand, each sector's burdens and efforts to adjust are worsening the position of the other two, creating a variety of vicious cycles.
Mittendrin steckten auch die Notenbanken. Sie würden gezwungen, alle Mittel einzusetzen, um noch mehr Schaden zu verhindern.
In the middle of all this, we find the overburdened central banks pushed to use what power they have to contain the damage.
Konkret heißt das, die Notenbanken müssen derzeit laufend den Finanzsektor mit frischem Geld versorgen und die Zinsen möglichst tief halten, damit die Wirtschaft am Laufen bleibt. Das macht dem BITS-Chefökonomen keine Freude. Die Notenbanken seien eigentlich nicht dazu da, um mit frischem Geld Banken und Privatfirmen zu sanieren. Sie könnten auch nicht die Produktivität der Unternehmen erhöhen und für eine nachhaltige Politik sorgen. Ein klarer Seitenhieb an die Politik, endlich vorwärts zu machen. Wie die Schweizer Nationalbank fordert auch die BIZ, als erstes müssten die Banken gezwungen werden, sich rasch mehr Eigenkapital zu beschaffen, um sicherer zu werden. Stephen Cecchetti meint, gerade in Europa werde die Krise dadurch verstärkt, dass die Staaten der Euro-Währungsunion zu wenig zusammenarbeiten würden.
Nowhere is the need to meet these challenges more urgent than in Europe, where the damaging effects of underlying weaknesses are amplified by the incomplete nature of fiscal and financial integration in the economic and monetary union.
In anderen Worten, auch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich spricht sich für eine europäische Bankenunion aus. Also für eine gemeinsame EU-Bankenaufsicht und für einen Solidaritätsfonds, mit dem sich die Banken über die Landesgrenzen hinweg helfen. Die BIT schließt sich damit einer Forderung von IWF-Chefin Christine Lagarde und dem französischen Präsidenten François Hollande an. Die Idee soll auch am EU-Gipfel nächsten Donnerstag diskutiert werden, auch wenn die deutsche Kanzlerin Angela Merkel im Moment noch skeptisch ist.
Thomas Ubere. Jetzt mal ehrlich, wer liest schon gerne ewig lange und nicht enden wollende Artikel? Mit diesem Satz macht die Bild-Zeitung in Hamburg Werbung für ihr Kurzfutter. Das hat sich offenbar bewährt, denn heute feiert das Deutsche Boulevardblatt seinen 60. Geburtstag. Für eine riesige Kampagne ließen sich Promis aller Sparten einspannen. Selbst der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker meinte auf Plakaten: Bild, Politik spannend, Stil kunterbunt. Bild erschien erstmals am 24. Juni 1952 im Axel Springer Verlag und war später lange die größte Tageszeitung Europas. Nach wie vor hat das Blatt großen Einfluss in der deutschen Politik. Fritz Dinkelmann war in Berlinstraßen unterwegs, quasi auf dem Boulevard, wo sich das Blatt ja verkaufen muss.
Möchten Sie Bild gratulieren?
Nee, ich halte nicht viel vom Bild. Das ist mir zu populistisch.
Ich lese keine Bild-Zeitung, darum kenne ich sie nicht.
Also hält der Reporter den ahnungslosen Passanten die Bild-Sonderausgabe unter die Nase, die an 41 Millionen Haushalte gratis verteilt wurde. Ein Rentner liest die Geburtstagsschlagzeile vor.
Ja, frei Bild für alle. Wir sind Ente.
Frei Bild für alle, das ist klar, aber wir sind Ente. Ja, weil auf der Titelseite sogar Donald Duck gratulieren lässt. Richtig so?
Ja, selbstverständlich. 60 Jahre Bild-Zeitung ist da auch 60 Jahre Bundesrepublik. Ne?
Nee, Bild ist überhaupt nicht meine Zeitung. Das darf ich ja gar nicht sagen. Ich lese fast ausschließlich alles im Internet.
Einig sind sich alle Befragten, dass die Bild eine mächtige Zeitung ist.
Weil sie eine der meistgelesenen Zeitungen in Deutschland ist. Und weil sie es, glaube ich, tatsächlich immer wieder schafft, Meinungen zu bilden.
Sagt die 30-jährige Julia, und in diesem Moment schreckt ein vielleicht doppelt so alter Mann zurück mit Blick auf die Bild und warnt.
Ach naja, nicht schief halten, damit kein Blut rausläuft.
Meinungsmache, bis Blut fließt oder ein Bundespräsident gehen muss.
Na, das letzte Beispiel war ja mit dem Wolf, der da mit der Probleme hatte, glaube ich.
Große Probleme sogar, aber die Bild bekam für ihre Wolf-Recherchen zusammen mit der Süddeutschen den renommiertesten deutschen Journalistenpreis. Skandale provoziert hat die Bild seit ihrer Geburt und die wohl heftigsten Kämpfe führte das Springerblatt im Zuge der 68er Jugendrevolte. Ein Unternehmensberater dieser Generation erinnert daran.
Da mit den Studentenunruhen hier in Berlin und so weiter. Und da hat der Bild eine sehr konservative und einseitige Meinung damals vertreten. Und also ich denke, damals haben die schon Macht missbraucht. Und zwar in dem Sinne, dass man die alte Macht manifestieren wollte.
Ein jungklingender Rentner verweist auf ein aktuelles Beispiel von Bildkampagnen, mit denen Politik beeinflusst werden soll.
Mit Griechenland zum Beispiel, Eurokrise etc.
Mit Schlagzeilen, die Griechenland lächerlich und unmöglich machen sollten und den Deutschen die Angst, dass die Griechen ihnen ihr Geld klauen wollen.
Sie ist nach meiner Auffassung zu mächtig, weil sie Ängste der Bevölkerung gerade in Schichten, die nicht immer bewusst sind, ausnutzen.
Aber Bild funktioniert eben nicht nur bei unbewussten Schichten, gemeint sind Arbeiter und Handwerker, sondern über alle Bildungsgrenzen hinweg. Warum?
Weil Bild sehr komplexe Zusammenhänge in zwei Sätzen darstellt. Natürlich,
das können Sie gut.
Und das können Sie hervorragend. Bild beschäftigt mit Sicherheit fantastische Reporter, fantastische Journalisten.
Aber vielleicht auch, weil...
Weil der Mensch so ist, wie er ist.
Das vielleicht Erstaunlichste am anhaltenden Erfolg der Bild-Zeitung ist, dass wir in einer boulevardisierten Zeit leben mit vielen bunten, knalligen Blättern, die Menschen Mensch sein lassen wollen.
Das war ein Zügeltermin mit Ansage. Seit 10 Jahren wissen die Angestellten des Bundesverwaltungsgerichts in Bern, dass sie dereinst nach St. Gallen müssen. Der Standort hatte sich nach zähem Ringen durchgesetzt. Jetzt ist es soweit. Das Gericht zieht um. Der fliegende Wechsel von Bern in die Ostschweiz ist eine logistische Herausforderung. Der Gerichtsbetrieb muss ja weiter funktionieren. Für die Ostschweiz ist das neue Gericht Balsam auf eine wunde Seele, Inlandredaktor Roland Wermelinger.
Dass er seinen Job einmal weit weg von Bern ausüben muss, das wusste Jean-Pierre Bergier, als er die Stelle als IT-Koordinator beim Bundesverwaltungsgericht antrat. St. Gallen kommt nicht in Frage, dachte sich damals der 59-jährige Stadtberner.
Nicht gegen St. Gallen, aber ich bin verwurzelt hier, habe meine Hobbys hier.
Im Büro nebenan kleben junge Leute Kartonschachteln zusammen. Tausende davon werden in diesen Tagen in Bern ein- und im Westen von St. Gallen wieder ausgepackt. Noch nie hat das Bundesamt für Bauten und Logistik so viele Menschen so weit versetzt. Ursprünglich war das auch nicht vorgesehen. Aarau, Bellinzona, Freiburg und St. Gallen bewarben sich für eines der beiden nach einer Justizreform beschlossenen neuen Bundesgerichte. Als dann der Bundesrat vor 11 Jahren Bellinzona das Bundesstrafgericht versprach und den Zuschlag für das Bundesverwaltungsgericht Freiburg erhielt, da war in der Ostschweiz so richtig der Teufel los. Die im Osten fühlten sich vom Bund übergangen bei Bahnprojekten, beklagten Arbeitsplatzkahlschläge beim Militär, der Post, der SBB. Quer durch alle Parteien wurden Allianzen geschmiedet, mit Erfolg. National- und Ständerat korrigierten den Bundesratsentscheid und so erhielt St. Gallen doch noch ein Bundesgericht. Das mag wiederum ein Schock für viele der Angestellten gewesen sein. Mit Lebensmittelpunkt Bern, Westschweiz. Doch es gab auch solche, die sich irgendwann begannen, mit der Option St. Gallen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel IT-Koordinator Jean-Pierre Bergier.
Oder machen den Sprung nach St. Gallen, aber der halt einfach als Wochenaufenthalter. Höchstens.
Für den Zeitvertreib lockt neben dem Gerichtsgebäude das Billardpöpp. Seit dem Rauchverbot kommen die Jungen nicht mehr so häufig, klagt Serviererin Ruth. Man würde den Besuch der Leute vom Gericht nebenan schätzen, nur schon, um sich kennenzulernen.
Und man hört auch nicht so viel Gutes über die Ostschweizer. Das ist ein bisschen Ängste, die haben nicht gesagt, oder? Aber ich glaube, die gewöhnen sich aneinander.
Vielleicht macht auch IT-Koordinator Jean-Pierre Bergier mal einen Besuch im Billardpöpp. Nach anfänglichen Zweifeln hat er sich mit seiner Frau entschieden für einen Neuanfang in St. Gallen. Bergiers Frau hat ihren Hundehort in Bern aufgegeben und möchte in St. Gallen einen neuen aufbauen. Der passionierte Freizeitmusiker hat seine Formationen über den Umzug ebenfalls informiert. Bern ist von St. Gallen aus nicht hinter dem Mond und umgekehrt.
Aus Bern wird man gut aufgenommen. Den Eindruck habe ich auch in den Geschäften, wenn ich Berndeutsch rede, genieße es ein bisschen breit, Berndeutsch zu reden dort und auch mal Bratwurst, ein bisschen wie einen Berner zu kaufen. Ohne Senf, das habe ich mittlerweile gelernt.
400 Frauen und Männer arbeiten im neuen Bundesverwaltungsgericht von St. Gallen. Jede und jeder hat seine Geschichte und einige beginnen in St. Gallen neu.
Das war ein Beitrag von Roland Wermelinger und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Kühnzi, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.